willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft.
In der heutigen Episode sprechen wir mit Privatdozent Andreas Edmüller. Er studierte in München und Oxford Philosophie, Logik, Wissenschaftstheorie und Linguistik. Seit seiner Habilitation 1996 ist er Privatdozent für Philosophie an der LMU in München. Vor allem arbeitet er an Fragen der Moral-, Rechts- und Staatsphilosophie. Bis 2019 war er geschäftsführender Gesellschafter bei der Unternehmensberatung Projekt Philosophie. Er ist Autor zahlreicher Bücher, darunter Plädoyer für die Freiheit und gegen die Gleichheit und die Legende von der christlichen Moral. Und nun viel Spaß beim Gespräch. Und noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Dank eurer Unterstützung haben wir bereits fast 2000 Euro für unser Buchprojekt gesammelt. Wir kommen dem Ziel einer Open Access Publikation mit großen Schritten näher. Und die Infos zum Buchprojekt findet ihr auf der Website. Dort könnt ihr auch einen Blick in das Buch werfen und ihr findet auch den Link zu unserer GoFundMe-Kampagne. Danke für eure Unterstützung.
Ganz herzlich willkommen, Herr Edmüller, zum Kritischen Denken Podcast. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir Sie für ein Interview gewinnen konnten. Schön, dass Sie da sind.
Ich bedanke mich für die Einladung und freue mich auf das Gespräch.
Ja, wir wollen sprechen über das Thema Woke. Zunächst mal stellen sich sicher viele Hörer die Frage, was versteht man eigentlich unter Wokeness? Hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, den Begriff. Und da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Definitionen und Vorstellungen, was da eigentlich genau dazugehört. Wie verstehen Sie den Begriff?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich würde mal auf der gesellschaftlichen Ebene anfangen. Wir alle haben so eine grobe Vorstellung, was mit dem Begriff Woke gemeint ist. Da haben sich in den letzten 2-3 Jahren in der öffentlichen Debatte so Argumentationscluster so herauskristallisiert. Zum einen geht es sehr viel um Rassismus und Diskriminierung, also den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung. Allerdings anhand, ich sage es mal in Anführungsstrichen, seltsamer Themen wie Rassismus bei Pippi Langstrumpf, bei Jim Knopf oder bei Winnetou. Etwas krasser wird es dann, wenn es darum geht, dass man Schweizer Reggae-Sängern, die blond sind und trotzdem Rasterlocken tragen wollen beim Reggae-Singen, den Auftritt verbietet, weil sie die Gefühle irgendwelcher Leute im Publikum damit verletzen. Also das ist so ein Bündel, prima facie, etwas seltsamer Argumente im Bereich Rassismus, Diskriminierung. Zweiter argumentativer Schwerpunktbereich ist das Thema Gender, vom Gendern als Sprachänderungsprojekt bis hin zum Kampf gegen die Diskriminierung von Homosexuellen, Lesben, Transpersonen. Und der dritte Schwerpunkt ist dann, immer wieder das Thema Cancel Culture, das sehr stark mit Woke in Verbindung gebracht wird, dass also Leute daran gehindert werden sollen oder brutal dafür sanktioniert werden, wenn sie eine Meinung äußern, die gewissen anderen Leuten nicht gefällt.
Und grundsätzlich könnte man ja sagen, ja, also das Eintreten gegen Rassismus und Diskriminierung ist ja eine positive Sache. Sie haben schon gesagt, das nimmt manchmal eben auch sehr spezielle, merkwürdige Züge an. Aber bis zu einem gewissen Punkt ist es ja erstmal was Wünschenswertes, dass man sagt, man ist sensibilisiert für benachteiligte Gruppen oder zum Beispiel eben für Gendergerechtigkeit oder für Vielfalt in der Gesellschaft allgemein.
Genau dem schließe ich mich an. Es ist eine wichtige Unterscheidung, die man hier machen sollte, nämlich das Woke-Phänomen, wie ich es nenne, also dieser gesellschaftliche Argumentationstrend, dieses Cluster an Argumenten, setzt sich eigentlich nicht für die falschen Anliegen ein. Natürlich sind wir alle bereit, uns gegen Diskriminierung von Frauen, Homosexuellen, Lesben einzusetzen. Wir alle sind für die Gleichberechtigung von Transpersonen. Ja? Wir alle sind gegen Rassismus. Das ist selbstverständlich. Das Problem, das ich mit Woke sehe, ist, dass die mit sehr schlechten Argumenten sich für diese Dinge einsetzen. Im Gegensatz zur Aufklärung oder der Tradition der Aufklärung, die mit guten Argumenten gegen Rassismus und gegen Diskriminierung ins Feld zieht. Und das wissen wir, glaube ich, alle. Wer mit schlechten Argumenten für eine gute Sache kämpft, der schadet dieser guten Sache. Und das ist das Problem, das ich mit Woke habe. Und das Zweite, was ich an der Stelle noch anführen möchte, dieses Cluster an Argumenten, das auf den ersten Blick relativ inkohärent und unübersichtlich ist, das sich heute um so Themen wie Gegendiskriminierung, Rassismus und so weiter dreht, das ist zwar ein gesellschaftliches Phänomen, man kann es inhaltlich aber über die Qualität der Argumente sehr präzise fassen, wenn man die Historie anschaut. Das ist kein Twitter-Phänomen, das wurde nicht auf Facebook geboren. Diese Woken-Argumente, die kommen nicht aus der breiten Bevölkerung, sondern die stammen von gewissen Fakultäten amerikanischer oder angelsächsischer Universitäten, aus einem relativ gut beschreibbaren Bereich von Disziplinen, die man als die Critical Studies bezeichnet. Dort wurden im akademischen Umfeld Argumente entwickelt, die dann in vereinfachter, holzschnittartiger Form in die öffentliche Debatte reingeschwappt sind, sage ich jetzt mal, und dort das Woke-Phänomen bilden.
Ja, vielleicht können wir ja mal im Einzelnen anschauen, was das dann für Argumentstrukturen sind, die dann eben auch fragwürdig sind oder wo sie sagen, das ist vielleicht sogar gefährlich, eben weil es der guten Sache eigentlich schadet.
Ja, zum einen zeichnet diese Critical Studies, also die akademischen Grundlagen des Woke-Phänomens, sehr stark ausgeprägte Skepsis gegenüber den Naturwissenschaften aus. Ja, die Aufklärung sieht eine ihrer Säulen in den Naturwissenschaften, die sieht hier ein privilegiertes Erkenntnismodell in Physik, Biologie, Chemie. Wenn wir wissen wollen, wie die Welt wirklich beschaffen ist, wissen wir, an wen wir uns wenden und an wen nicht. So. Diese Critical Studies haben einen ganz stark ausgeprägten Hang, die Naturwissenschaften vom Sockel zu holen. Die möchten zeigen, dass die Naturwissenschaften eins von vielen gleichberechtigten, miteinander nicht vereinbaren, inhaltlich nicht vereinbaren Erkenntnismodellen ist. Das ist also der erste Zug, der bei Woke bedenklich stimmen sollte, die Relativierung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden. Das Zweite, womit ich persönlich große Probleme habe, ist, dass das, was mir als klassisch Liberalen sehr am Herzen liegt, nämlich die Erkenntnis aus der Aufklärung, dass die wichtigste oder die zentrale normative Einheit im Bereich von Moralphilosophie und Staatsphilosophie, also im Bereich von Ethik und Gerechtigkeit, die Person ist. Wir drücken das über das Konzept der Würde des Menschen aus. Und auch damit haben die Critical Studies und somit das, was da in die Gesellschaft überschwappt, das Woke-Phänomen, ein großes Problem. Die tendieren ganz stark dazu, Gruppen an die Stelle der Person zu setzen und davon auszugehen, dass der Einzelne seinen moralischen Wert, seinen moralischen Status, seine moralischen Pflichten und Rechte über eine gewisse Gruppenzugehörigkeit gewinnt. So, und das dritte Problem, das ich bei Woke sehe, wer mich ein bisschen kennt schon, der weiß, dass ich seit Jahrzehnten sehr aktiv beim Thema Religionskritik mich einschalte. Und genauso wie die Critical Studies versuchen, die Naturwissenschaften zu relativieren, versuchen sie auch den Säkularismus, indem ich den dritten Schwerpunkt der Aufklärung sehe, zu relativieren. Also Säkularismus ist eins von mehreren Erkenntnismodellen. Daneben gibt es mystische oder religiöse Konzeptionen, die man gern als gleichberechtigt neben den säkularen Ansatz stellen möchte. Das war jetzt mal so ein kleiner abstrakter Überblick.
Bezeichnet man das so auch als postmodernistisches Denken, dieses, dass irgendwie jede Perspektive irgendwie auch eine Berechtigung hat und vielleicht dann auch jede Wahrnehmung. Und wenn ich das so wahrnehme und erlebe, dann ist da ja auch irgendwo was dran oder das wird dann so als gegeben gesetzt, dass man das dann auch ernst nehmen muss. Und der Anspruch der Wissenschaft ist ja, einen intersubjektiven Konsens einer informierten Personengruppe herzustellen, also dass man objektiv etwas feststellen kann, dass wir uns darüber einig werden, wie ein Sachverhalt ist. Und wenn ich jetzt sage, man aber verschiedene Perspektiven und Ideen haben alle irgendwie eine gleiche Berechtigung, das war der erste Punkt, den Sie jetzt genannt hatten mit den Critical Studies, dann wird es schwierig.
Es ist genau richtig. Ich möchte jetzt auf zwei Punkte, die Sie genannt haben, näher eingehen. Erstens das Thema Postmodernismus. Das hängt natürlich sofort in der Luft, wenn es um Woke geht. Damit sind französische, in Anführungsstrichen, Philosophen wie Foucault, Lyotard und so gemeint. Also meine persönliche Empfehlung wäre, die nicht überzubewerten. Also ein kleines Gedankenexperiment. Wenn es die Leute nie gegeben hätte, dann hätten wir die geistigen Grundlagen für die Critical Studies, sprich das Woke-Phänomen als gesellschaftliches Phänomen genauso. Mit anderen Worten, es gibt bei uns in der Philosophiegeschichte Traditionen, die zu den gleichen Ergebnissen führen, zu den gleichen, wie ich es vorhin genannt habe, fragwürdigen Argumenten, wie wir die aus dem Postmodernismus kennen. Es gab schon immer so einen sehr starken Hang zum universalen Skeptizismus, ja, die pyrrhonische Skepsis. Es gab schon immer in verschiedenen philosophischen Traditionen einen sehr starken Hang zum Erkenntnisrelativismus. Es gab schon immer einen sehr starken Hang in vielen Philosophien, die Gruppe über den Einzelnen zu stellen und säkulare Modelle als viel zu einfach und kurzgegriffen zu bezeichnen. Allein die deutsche Philosophie seit Kant kann man als einen Frontalangriff auf die Aufklärung begreifen. Damit meine ich jetzt so Leute wie Hegel, Fichte, Schelling und so weiter, den deutschen Idealismus. Und da finden sich eigentlich schon sehr viele dieser Aspekte, die wir dann später im Postmodernismus bei diesen französischen Philosophen wiederfindet. Also da unterscheide ich mich von vielen Kritikern der Critical Studies oder des Woke-Phänomens, dass ich gar nicht so viel Wert auf diese französischen Denktraditionen legen möchte. Wir hätten das Problem auch ohne die.
Das ist sehr wahrscheinlich. Der zweite Punkt, den Sie genannt haben, ist ja so eine Art Stammesdenken, der eine Rolle spielt. Aber vielleicht können wir es auch noch an einem Beispiel konkret machen, was es denn bedeutet, also von der Argumentation, wenn Sie sagen, dass diese Perspektive der Critical Studies übernommen wird, dass eben jedes Denksystem oder Erkenntnissystem oder Erkenntnismethoden gleichberechtigt sind. Was wäre dann da ein Beispiel von der Woke-Bewegung?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Also dieser Ansatz, die Naturwissenschaften vom Sockel zu holen, der wurde das letzte Mal so richtig in den Mitte der 90er Jahre populär, auch in der Philosophie. Wir erinnern uns alle, damals kam der Zusammenbruch der Sowjetunion, die Amerikaner unter Reagan haben triumphiert und das haben sehr viele Philosophen und Geisteswissenschaftler als so einen Zusammenbruch ihrer kommunistischen Ideale gesehen und sahen die Naturwissenschaften und die entsprechenden Disziplinen als Handlanger Reagans. Ja, dieser berühmte militärisch-wissenschaftlich-industrielle Komplex. Und da gab es dann so aus diesem Frust heraus vermutlich eine starke Bewegung, um die Naturwissenschaften vom Sockel zu holen. Da hat man versucht, verschiedene Erkenntnissysteme als gleichberechtigt zu erweisen, indem er versucht hat, immer wieder an den Grundlagen wissenschaftlicher Erkenntnis zu rütteln und zu zeigen, dass die Wissenschaft, die Naturwissenschaften auf sehr schwachem Fundament gebaut sind. Die wären ein Erkenntnisansatz von vielen. Konkrete Beispiele, man hat damals versucht, und das hat durchaus ein bisschen eine New Age-Anmutung, so Sachen wie Homöopathie oder Dianetik stark zu machen. Auch einige Autoren aus diesem Critical Studies Lager haben sich für den Kreationismus eingesetzt. Und eine Debatte, die wir heute gerade wieder führen, ist, dass man indigene Erkenntnissysteme, also die Erkenntnissysteme von Indianern, von Indigenen in Kanada, in Australien, in Neuseeland, als gleichberechtigt neben die westlichen Wissenssysteme wie die Naturwissenschaften zu stellen versucht.
Was ich mich dabei immer frage, ist, wenn es darum geht, die Naturwissenschaften, also die Naturwissenschaften sind ja auch nicht eine homogene Gruppe von Wissenschaften, aber vielleicht eher so die empirischen. Da habe ich natürlich Physik vor Augen, da bin ich gebiased, aber auch Biologie, Chemie, das würde ich so in die Ecke stellen. Und demgegenüber haben, glaube ich, auch heutzutage viele Menschen ein Bild von Naturwissenschaft als die Anwendung von dem, nämlich die Technik. Ich habe die Hypothese, dass wenn man von, sagen wir, den Naturwissenschaften redet, dass Leute, die jetzt nicht zum Beispiel Naturwissenschaften studieren oder studiert haben, dass die eine Vorstellung von Naturwissenschaften haben, die zusammengemengt ist mit angewandten Wissenschaften, mit Technologie, mit Weiterentwicklung. Und dass sich Menschen, die das nicht verstehen, überwältigt von der Komplexität fühlen. Und das ist ein nachvollziehbares Gefühl. Und das gefällt uns Menschen nicht. Und dass sie deswegen gleich alles mit ablehnen, auch die Epistemologie der Naturwissenschaften, also dieses Erkenntnismodell, dass ich empirische Wissenschaften mache, so wie Andreas, wie du es vorhin gesagt hast, dass man sich einigt, möglichst objektiv einen Konsens zu finden und dass das gleich mit abgelehnt wird und dann ins Gegenteil schwingt nämlich in so ein postmodernes alles geht.
Ja, also ich glaube, das habe ich über meine Recherchen oder Studien zum Thema Verschwörungstheorie gelernt, dass tatsächlich sehr viele Menschen einerseits verstehen wollen, was um sie herum vorgeht, aber in dem Moment, wo es etwas komplexer wird, ihr Verständnis bzw. ihre Bereitschaft, ernsthafte Recherche zu betreiben, an Grenzen stößt und man deswegen auf ein Angebot an einfachen Verständnismodellen zurückgreift. Das ist, glaube ich, traditionell das Geschäftsmodell der Religionen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin ja berüchtigter Religionskritiker, bin aber da sehr realistisch. Der Rückgang der Religionen geht nicht gleichermaßen mit einem Aufbau aufgeklärter Denkmodelle einher, sondern da wurden sehr viele Lücken, die die Religion gelassen hat, von esoterischen Weltbetrachtungen gefüllt. Und die haben oft einen gewissen Charme. Da wird den Leuten Sinn vermittelt. Da wird eine gewisse wohlige Wärme vermittelt. Da wird den Leuten gesagt, ja, da gibt es interessante Dinge wie Astralleiber oder das innere Kind und wir vermitteln dir den Zugang dazu und dann hast du nicht nur ein Verständnis, ein tiefes Verständnis der Welt, sondern du hast ein noch tieferes Verständnis der Welt als viele deiner Mitmenschen. Und dieses Verständnis der Welt zeigt dir, dass du eine ganz besondere Stellung in dieser Welt hast. Also ich glaube, das ist eine Krux dabei. Wenn wir uns mal vorstellen, was sagt uns denn die Naturwissenschaft über die Stellung des Menschen im Universum? Also da stinken wir gnadenlos ab gegenüber Leuten, die so esoterische Konzeptionen haben, wie jeder hat eine einzigartige Seele, erlebt eine gewisse Zeit in einem gewissen Körper, aber die Seele bleibt. Wir können, wenn wir uns stark genug anstrengen, geistig Dinge bewegen, von denen die Naturwissenschaft keine Ahnung hat und so weiter. Es ist interessant, macht Spaß, vermittelt Nestwärme und das Gefühl der Besonderheit. Das ist jetzt sicher nicht die einzige Erklärung für das ganze Thema, aber ich glaube, da haben Sie einen wunden Punkt getroffen, an dem die Wissenschaft zumindest angreifbar ist und Platz bietet, dass alternative Erklärungs- und ja, alternative Erklärungssysteme diese Lücken füllen, ob das jetzt woke oder esoterische oder sonst welche sind. Wenn mir nur eine Bemerkung an der Stelle gestattet ist, ich habe vorhin was zu indigenen Wissenssystemen gesagt. Man hatte jetzt gerade in Neuseeland eine jahrzehntelange Debatte, ob man das Wissenssystem der Indigenen, der Maori, gleichberechtigt in den Schulunterricht mit Biologie, Chemie und Physik integrieren sollte. Ganz kurz, das System basiert auf kreationistischen Vorstellungen. Da gibt es zwei Götter, die alles geschaffen haben und die zweitens über das ständige Abstrahlen von Lebensenergie alles in Bewegung halten. Es ist also Kreationismus plus Vitalismus. Man ist jetzt seit einem Jahr so weit, nach vielen, vielen Jahren hitziger Debatte, zu sagen, nein, das gehört nicht in den Schulunterricht der Naturwissenschaften. Aber, und jetzt kommt genau das, was Sie wahrscheinlich gemeint haben, Herr Barth, wir müssen es gleichwertig neben die Naturwissenschaften setzen, denn was diese indigenen Wissenssysteme, wie eben dieses Mataranga Maori haben, ist, die kennen keine Trennung von Fakten und Werten. Das heißt, die vermitteln und beantworten Sinnfragen. Und das wäre der große Nachteil dieser verkürzten, in Anführungsstrichen westlichen Wissenschaft. Die drängt die Sinnfrage aus ihrem Frageansatz raus. Und dort taucht dieses Gefühl, ich möchte mehr als Naturwissenschaft, als überprüfbare Erkenntnis, die mich mit Ethik, mit der Sinnfrage allein lässt. Ich möchte mehr haben. Und da kommt es am ganz konkreten Beispiel in der Woke-Debatte wieder hoch. Und das ist jetzt keine Nebendebatte, die da geführt wird. Die wurde jetzt gerade in der international angesehenen Zeitschrift Science geführt. Also ich glaube, Sie haben da einen wirklich wichtigen Punkt angesprochen, Herr Barth.
Und an dem Beispiel in Neuseeland sieht man auch, dass dann auch die Kräfte, die dann versuchen, dagegen zu wirken, ich glaube, so war das in Neuseeland ja auch, wirklich auch unter Beschuss kommen. Also wenn man sagt, naja, das kann man eben nicht neben die Wissenschaft stellen, weil es ist insofern eben kein Erkenntnissystem, so wie wir das verstehen, sondern es ist ja eigentlich eine Art Religion, geben kein objektives Wissen.
Genau, die wurden, da jetzt sind wir bei einem weiteren Aspekt, der dieses gesellschaftliche Phänomen Woke auszeichnet, nämlich eine sehr ungute Diskussionskultur, Stichwort Cancel Culture. Ich glaube, darauf wollten Sie jetzt raus, oder? Es war tatsächlich so, dass vor einigen Jahren 7 sehr renommierte Professoren der Universität Auckland einen offenen Brief geschrieben haben, um den Vorschlag einer Regierungskommission zu kontern, in dem drin stand, wir wollen dieses indigene Wissenssystem mit seinem Kreationismus, mit seinem Vitalismus in Biologie, Chemie und Physik integrieren. Die haben einen offenen Brief geschrieben, in Defense of Science, zur Verteidigung der Wissenschaft. Und die wurden shitstormisiert. Also da gab es offene Briefe, in denen die als Rassisten diffamiert und verleumdet wurden. Da gab es Stellungnahmen ihrer eigenen stellvertretenden Universitätspräsidentin, die sofort gesagt, aber selbstverständlich wären diese indigenen Wissenssysteme als gleichberechtigt mit den Naturwissenschaften zu sehen. Die Royal Society in Neuseeland hat ein Ausschlussverfahren gegen drei dieser Professoren beantragt, ist gescheitert. Ein Misstrauensvotum gegen den Vorstand ist inzwischen erfolgreich abgeschlossen. Also die Gegenbewegung zu Woke läuft. Aber das war mit hohen persönlichen Kosten für diese sieben Professoren verbunden. Ich kann ich mal sagen, ich kenne die, ich bin mit denen in engem Kontakt. Das sind extrem honorige, nette, anständige Leute. Und das sind weder Rassisten noch Spinner noch sonst irgendwas. Aber die wurden als Rassisten, als Verfechter der kolonialen Unterdrückung hingestellt und verleumdet. Und das ist was anderes, ein weiterer Punkt, der diese Woke-Debatten so ungut macht. Man geht sofort von der sachlichen Ebene weg auf eine ganz grundsätzliche Schwarz-Weiß-Ebene, in der es nur noch Gut und Böse gibt und so eine manichäische Weltsicht vorherrscht.
Und das ist ja auch eine Art Stammesdenken, also zu sagen, naja, das sind jetzt weiße Wissenschaftler, ne, die kolonialisieren uns hier mit ihren Ideen. Und die wollen jetzt einfach ihr System durchsetzen gegen ein anderes. Und das verkennt ja, dass die Aufklärung universalistisch gedacht ist. Ne? Es kann jeder mitmachen. An der Wissenschaft ist es völlig egal, wo ich herkomme als Forscher, was mein Hintergrund ist, ne? Was für ein Geschlecht, Hautfarbe oder was auch immer für Merkmale einen ausmachen. Und eigentlich ist das ja gerade wieder ein Rückfall in Argumentationsstrukturen zu sagen, naja, du darfst dazu gar nichts sagen, weil gehörst zu einer bestimmten Gruppe. Oder deine Meinung ist jetzt hier irgendwie problematisch, weil du einer bestimmten Gruppe angehörst, oder? Und das macht es ja schwierig. Eben das ist ja auch das, wo sie sagen, der Diskurs wird auch ungut geführt, kommt ja dann auch noch dazu.
Da sprechen Sie mal aus tiefstem Herzen bzw. Verstande, denn damit werden Leute a priori aus der Diskussion ausgeschlossen, einfach weil sie zu einer gewissen Gruppe von Menschen gehören. Ihr lief das Argument, ihr seid alte weiße Männer, es war auch eine ältere weiße Frau dabei. Übrigens auch ein Maori hat, wir haben auch einen Maori bei diesen sieben Professoren dabei. Aber allein durch den Status als Professoren, weiß, männlich, Machthaber, wurden sie mehr oder weniger als akzeptable Diskussionsteilnehmer a priori ausgeschlossen. Und da muss man extrem vorsichtig sein. Sowas darf eigentlich nicht passieren. Genauso wie die Einstufung und Wissenschaft, was Sie gerade gesagt haben, als so ein westliches Stammesphänomen. Nein, die Wissenschaft ist universal. Aus jeder Kultur können alle mitmachen und haben auch mitgemacht, ja. Wenn man sich die Wissenschaftshistorie anschaut, das waren eben nicht nur alte weiße Männer, die dazu beigetragen haben. Entwicklung der Algebra, Astronomie, hat man auch in Indien, im arabischen Kulturkreis. Und wenn wir uns mal anschauen, was mir immer auffällt, ein Denken, das viele Leute, die sich heute als Woke bezeichnen, eigentlich früher abgelehnt hätten, wenn es von religiöser Seite kommt. Da kann man nämlich das Argument auch, du kannst ja da gar nicht mitreden, lieber Edmüller, du bist ja ein Atheist und dir fehlt das tiefe Verständnis des religiösen Phänomens oder des Glaubens, du kannst da gar nicht mit uns mitreden. Da hätten die früher drüber gelacht, aber genau die Argumente kriegt man heute von Woker Seite zu hören. Also ein Argument, das immer wieder vorgebracht wird, dass man aus in Anführungsstrichen westlicher Perspektive solche indigenen Systeme gar nicht kritisieren dürfe, ist, man glaubt nicht dran. Man glaube nicht daran, darum fehle das tiefere Verständnis, die tiefere Einsicht in die Validität dieser Systeme und darum dürfe man nicht kritisieren, weil die Kritik zwangsläufig oberflächlich und verzerrend wäre. Als das Argument von den Religiösen gegen uns Atheisten gebracht wurde, hatte das gesellschaftlich eine wesentlich andere Akzeptanz. Also ich will sagen, sehr viele Argumente der Religiösen werden jetzt von den Woken repliziert.
Ja, ich glaube, menschlich, oder? Also wir sind ja alle Menschen, haben alle ähnlich gedrahtete Gehirne und rationalisieren mit all den Biases, in denen wir denken. Aber ich habe mich auch noch gefragt, wenn man jetzt das Argument hervorbringt, dass Naturwissenschaften und andere Erkenntnissysteme gleichberechtigt oder gleichwertig sind, dann frage ich mich, ob in der Diskussion oder in dieser Unterscheidung klar ist, ob die überhaupt für das Gleiche gleichwertig sind oder ob sie vielleicht ganz andere Ziele verfolgen. Das eine könnte ja ein Erkenntnisgewinn sein, das andere mehr nach innen gerichtet, so ein Zugehörigkeitsgefühl oder dergleichen. Und wenn man da über verschiedene Zielstellungen redet, dann ist es so einfach, aneinander vorbeizureden. Und das fördert dann sicherlich auch die Debattenkultur nicht. Und wenn dann auf der Oberfläche aber scheinbar auf der Sachebene über das Gleiche gestritten wird, also sind Naturwissenschaften und indigene Erkenntnissysteme zum Beispiel gleichwertig, und man klärt nicht, für was sie gleichwertig sind, dann ist es extrem schwierig, da überhaupt zu einem Konsens zu kommen, oder nicht?
Ja, das kommt darauf an, wie man den Begriff gleichwertig genau definiert. Der Begriff hat in seiner präzisen Definition verschiedene Phasen durchlaufen. Die erste Phase, die jetzt abgehakt ist, es ist inhaltlich gleichwertig mit Physik, Biologie, Chemie. Also ganz kurz das Beispiel, das ich erwähnt habe, Mataranga Maori, das hat einen großen Bestand an Erfahrungswissen der Indigenen. Die leben da Jahrhunderte auf den neuseeländischen Inseln, die wussten sehr viel über Botanik, wo sie besonders stolz drauf sind. Zu Recht sind ihre Fähigkeiten als Seefahrer, Navigation, Bootsbau, die wissen sehr viel über die Natur, über Heilpflanzen. Ja, da gibt es einen großen Schatz an Erfahrungswissen, aber Erfahrungswissen allein ist keine Wissenschaft. So, und das war die erste Phase, wo man gesagt hat, Mataranga Maori beantwortet die gleichen Fragen wie die Naturwissenschaft, nur in vielen Bereichen besser. Die ist abgehakt. Also das hat man eingesehen, so klappt es nicht. Aber jetzt heißt Mataranga Maori umfasst die Wissenschaften und bietet noch viel mehr, nämlich eine intrinsische Verwobenheit mit Werten, und die sind ja wirklich wichtig, und mit Sinnfragen. Und deshalb sei Mataranga Maori eigentlich wertvoller als die in Anführungsstrichen westlichen Naturwissenschaften mit ihrem verkürzten Erkenntnisstreben nach Zusammenhängen in einer materiellen Welt.
Wenn nicht klar ist, worüber überhaupt geredet wird, dann ist es schwierig, sich auch zu einigen oder überhaupt miteinander ins Gespräch zu
Ja.
kommen.
In Neuseeland gibt es die bekannten Kauri-Bäume. Das sind riesige Bäume, die sind wunderschön und sowas wie der Nationalbaum der Neuseeländer. Kauri, glaube ich, spricht man die aus. Und die sind seit Jahren von Parasiten befallen. So wie bei uns der Borkenkäfer, die haben einen Parasiten, der macht diese Bäume kaputt. Ja? Die Wissenschaft konnte den identifizieren und versucht jetzt gerade Methoden zu finden, um die Bäume vor diesen Parasiten zu schützen. Vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 1,5 Jahren hat die neuseeländische Regierung ein Mataranga Maori-Projekt finanziert. Da ging es darum, diese Bäume mit Walöl zu bestreichen, mit Walzähnen zu bestreicheln und ihnen Walmusik vorzuspielen, um mit den Parasiten zurechtzukommen. Die theoretische Begründung ergibt sich aus Mataranga Maori, denn nach dem kreationistischen Schöpfungsmythos waren die Wale und diese Bäume Brüder auf dem Land. Und ein Teil der Brüder, die Wale, haben ihre Landbrüder, die Bäume, verlassen und sind ins Meer abgewandert. Und aus dieser Verwandtschaft wurde dann diese Behandlungsstrategie abgeleitet. Das Projekt ist durchgeführt worden. Der Projektleiter war ein Maori mit einem Abschluss in Musikwissenschaften. Ich habe bis heute nichts zu den Ergebnissen finden können. Vermute aber, wenn es da durchschlagende Ergebnisse gegeben hätte, dann wüssten wir das heute. So, und darum wende ich mich immer dagegen, wenn man diesen scheinbaren Konflikt dadurch zu entschärfen versucht, dass man sagt, eigentlich reden die über unterschiedliche Sachen. Nein, die Maori haben versucht, die Bäume zu schützen, und die Naturwissenschaften haben ihren Ansatz, um die Bäume zu schützen. Jetzt müssen wir einfach schauen, was da besser funktioniert. Ich habe einen Verdacht, wer die Bäume mittelfristig retten wird. Also es ist nicht Mataranga Maori. Und an der Stelle möchte ich jetzt, bevor es hier einen riesen Shitstorm gibt, noch einen Punkt anmerken. Wir reden hier nicht von einem Konflikt zwischen Maori und kolonial gesinnten Engländern in Neuseeland. Auf beiden Seiten finden sich Maori. So gut wie alle Maori, die naturwissenschaftliche Professuren haben, sind auf Seite der Naturwissenschaft. Es gibt auch Engländer, die Mataranga Mori verteidigen. Also es ist ein Konflikt, der sich quer durch die Bevölkerung zieht. Und man sollte hier nicht in die manipulative Falle tappen, zu glauben, hier geht's Maori gegen Weiße. Nein, das ist die Verteidiger der Wissenschaft, der Naturwissenschaften gegen die Gläubigen dieser indigenen, in Anführungsstrichen, Wissenssysteme. Und da gibt es auf beiden Seiten Maori und auf beiden Seiten alte weiße Männer.
Jetzt haben Sie ja vorhin auch gesagt, ganz viel fasst sich auf akademischer Ebene unter dem Begriff Critical Studies. Und Critical Studies klingt ja erstmal nah dran an Critical Thinking, also auch am Thema unseres Podcasts. Und bei dem Thema habe ich dann wieder hervorgekramt, was Dirk Jahn, den hatten wir mal auch im Podcast, er hat das in seiner Doktorarbeit so zusammengefasst und konzeptionalisiert. Was heißt denn kritisches Denken? Das ist eine Frage, die wir uns schon viel gestellt haben. Und er hat vier verschiedene Ebenen definiert, auf welchen Ebenen kritisches Denken passieren kann. Und das finde ich ganz instruktiv, da mal genau drauf zu schauen und was das dann genau bedeutet, wenn man diese Ebene einnimmt oder diese Ebene anschaut. Die eine Ebene ist die Argumentanalyse, analytische Ebene. Ich glaube, da, das ist viel formal Logik, Argumente, Prämissen, Schlussfolgerungen und sowas. Das ist recht klar. Eine andere Ebene, die er definiert, ist die Ebene der Multiperspektivität. Und da gibt es schon verschiedene Aspekte. Ich kann draufschauen und sagen, ja, es hat einen intrinsischen Wert, wenn ich verschiedene Perspektiven zusammenbringe, weil ich auch Erkenntnis, Erfahrungswissen mit in einen Sachverhalt zur Lösung eines Problems zum Beispiel heranbringen kann. Aber wenn ich es als Wert an sich mit in die Diskussion bringe, dann relativiert es irgendwie die Priorität, die vielleicht gegeben ist für eine Problemlösung oder nicht. Die dritte Ebene ist die der Ideologiekritik. Kritisches Denken ist auch immer Ideologiekritik und das ist auch gut und richtig so. Wenn sie sich aber verselbstständigt und nur als Mittel und nicht mehr für den Zweck einer Problemlösung beispielsweise betrieben wird, dann kommt man ganz schnell in diesen, ich bin jetzt einfach, da gibt es Machtverhältnisse und ich bin dagegen, ohne vielleicht zu fragen, warum es diesen Machtvorsprung gibt. Und ich fand das deswegen so hilfreich, weil es mir gezeigt hat, dass auch das kritische Denken in dieser Sichtweise, in diesem Werkzeugkastendenken, eigentlich das ist, ein Werkzeugkasten, um irgendwo hinzukommen, um zum Beispiel auch unsere Gesellschaft weiterzubringen und nicht als Selbstzweck betrieben werden sollte. Multiperspektivität ist nicht erstmal einfach nur deswegen gut, weil wir verschiedene Perspektiven haben, sondern es hängt davon ab, was man damit macht. Oder Ideologiekritik ist nicht einfach per se gut, wenn es ein Machtgefälle gibt. Aber es ist gut, sich die Frage zu stellen und auch durchzudenken, immer auch mit der Argumentanalyse im Hintergrund, auf was basiere ich das denn? Was sind meine Prämissen? Was sind meine Schlussfolgerungen? Und wie kommen wir dann als Gesellschaft weiter? Aber ich sehe da durchaus viele Fallen, in die man treten kann, wo man sich dann verirren kann und dass das Ganze dann, ja, ich will jetzt mal aus meiner Perspektive sagen, unwissenschaftlich wird. Das ist auch wieder eine sehr lange Frage, Monolog. Ja, was machen Sie daraus?
Ja, was mache ich daraus? Also wenn ich die Aspekte mal durchgehe, erstens, ich bin ja selber Philosoph, habe Logik studiert im Nebenfach Wissenschaftstheorie, habe auch einige Bücher zum Thema Argumentieren und Manipulieren veröffentlicht. Also das ist die sogenannten Critical Studies, und ich erkläre gleich, welcher Critical Begriff das ist. Die haben die Tendenz, die klassische Logik, also das, was wir unter mathematischer Logik verstehen, durchaus als Unterdrückungsinstrument zu betrachten. Dass das Denken einengt, das Machtverhältnisse zementiert. Der Kritizitätsbegriff der Critical Studies ist der der Frankfurter Schule. Der ist marxistisch geprägt, Kritik an den bestehenden kapitalistischen Verhältnissen. Wenn es interessiert, könnte ich mit ein paar Sätzen die Historie dieser Critical Studies an den US-Akademien aufzeigen. Das geht nämlich tatsächlich auf die Frankfurter Schule zurück. Leute, die das in den USA an den Akademien dann aufgebracht haben, haben bewusst auf Leute wie Horkheimer, Adorno und deren Schüler Herbert Marcuse Bezug genommen. Und die eigentliche Kerndisziplin dieser Critical Studies, wie wir sie heute nennen, ist die Critical Race Theory. So, und jetzt sind wir bei der Frankfurter Schule, denn die ist aus den sogenannten Critical Legal Studies erwachsen. Das war ein rechtstheoretischer Ansatz an den juristischen Fakultäten der USA, die die bestehenden juristischen Verhältnisse, also Verfassung, Grundsatzurteile des obersten Verfassungsgerichtshofes, konkrete Gesetze der USA aus marxistischer Sicht kritisiert haben. Die haben gesagt, das US-amerikanische Verfassungs- und Rechtssystem ist dadurch zu erklären, dass es ein Unterdrückungsinstrument der Reichen gegenüber den Armen ist. Das heißt, es soll gewissen Menschen wirtschaftliche Machtprivilegien sichern. Die klassisch marxistische Kritik an, ja, am Kapitalismus. So. Dann haben es einige Gelehrte festgestellt, Moment, Moment, also wir haben in den USA noch eine ganz andere Unterdrückungsgeschichte, nämlich Weiß unterdrückt Schwarz. Wieso lasst ihr das bei eurer neomarxistischen Betrachtung außen vor? Die haben sich dann über diverse Forschungstagungen als Critical Race Theory konstituiert und gehen davon aus, dass das US-Verfassungs- und Rechtswesen primär ein rassistisches Unterdrückungsinstrument ist. Also da wollen die Weißen die ehemaligen Sklaven klein halten. Da gibt es ein paar historisch sehr markante Entwicklungspunkte. Einer, ich glaube, der erste farbige Professor in Harvard, Rechtsprofessor, war Derrick Bell. Der hatte Interest Convergence These formuliert. Das heißt, jeder Fortschritt, den die Schwarzen jemals erzielt haben und erzielen werden, bei Gesetzgebung und Rechtsprechung, das klappt nur, weil gleichzeitig die weißen Machthaber dadurch ihre Interessen selber fördern können. Das ist so ein sehr radikaler Ansatz. Also sowohl die Verfassung als auch die Rechtsprechung in den USA als von den Weißen gesteuert und von den Weißen kontrolliert zu betrachten. So, das nur mal so als kleiner Denkanstoß, in welche Richtung die Kritik ging. Und dann haben sich daraus wiederum die Critical Studies in ihrer heutigen Buntheit und Vielfalt entwickelt. Denn jetzt als nächstes kamen natürlich dann zu Recht die Frauen und haben gesagt, ja, wir sind auch unterdrückt. Ja, diese Gender Studies, wir müssen auch uns darüber klar werden, welche Rolle Frauen in unserer Gesellschaft spielen. Und dann gab es einen weiteren Meilenstein, für den ist Kimberly Crenshaw, eine amerikanische, ich glaube sogar Rechtswissenschaftlerin, verantwortlich, die hat gesagt, wir dürfen Unterdrückung nicht linear verstehen, wir müssen das multidimensional auffassen. Also eine schwarze, lesbische Frau hat eine andere Unterdrückungsbiografie und anderen Unterdrückungs- und Diskriminierungsdruck als ein schwarzer Mann, weil Frauen, schwarze Personen oder People of Color und nicht heterosexuelle Personen, in meinem Beispiel lesbische Frauen, unterdrückt werden. Das ist dieses Konzept der Intersektionalität. Und das erklärt die Auffächerung der Critical Studies. Da gibt es jetzt Critical Disability Studies, da werden die Diskriminierungsmechanismen untersucht, die Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung zu erleiden haben. Dann gibt es eben die Critical Race Theory nach wie vor, die Gender Studies. Die Queer Studies, ein ganz seltsames Subfeld des Ganzen. Und da hat sich das sozusagen aus dieser Critical Race Theory dann in der ganzen Vielfalt aufgefächert. Und die Gesamtheit dieser Disziplinen, die bezeichnet man heute als Critical Studies. Critical, also ursprünglich im Sinn dieser marxistischen Gesellschaftskritik, wie wir sie von der Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno, Marcuse kennen.
Und das Schwierige an diesen Themen kann sein, dass einerseits ja auch natürlich Unterdrückung stattfindet und passiert in vielen Kontexten. Und wenn ich jetzt aber versuche, alles durch diesen Kontext von Frauen werden benachteiligt und diskriminiert zu erklären, dann fange ich umgekehrt auch an, wieder irgendwie Menschen auszuschließen oder eben auch andere Möglichkeiten zu sehen, wie Verhältnisse zustande kommen. Also eben, die Wissenschaft ist kein Denksystem, das erfunden wurde, um Menschen zu unterdrücken. Auch wenn vielleicht viele der wichtigen, großen Denker auch der Aufklärung manchmal verrückte Ideen hatten oder die wir heute vielleicht für verrückt halten oder auch schlechte Ideen, vielleicht antisemitisch waren, vielleicht auch Frauen gegenüber ein Bild hatten, was zu der Zeit einfach auch ja, Frauen einfach in schlechtem Licht gesehen hat. Und da sind wir heute einfach weit. Das ist ja nicht so, dass Aufklärung stehen bleibt zu dem Zeitpunkt, wo sie beginnt, sondern das ist ja immer noch ein Prozess und eine Entwicklung. Und es wird schwierig, weil man alles unter dieser Brille sieht, ne? Zum Beispiel Frauen werden benachteiligt oder Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe, auch wenn natürlich Diskriminierung passiert. Also man muss dann aufpassen, was ist jetzt eher eine Wahrnehmung und wo ist jetzt tatsächlich da was dran? Und das ist natürlich schwierig, weil man das im Einzelfall immer schwer sagen kann. Also wo ist dann eine bestimmte Wahrnehmung und Empfinden berechtigt, gerade von Betroffenen? Da möchte man ja ernst nehmen. Und das andere ist aber auch manchmal, wenn ich jetzt eben sage, die Wissenschaft ist ein Unterdrückungssystem im Sinne von Kolonialismus der Europäer, die hier ihr Denken ausbreiten wollen, schwierig.
Aber da waren jetzt drei hochinteressante Aspekte drin. Ich möchte jetzt bloß nicht so ins Blaue reinreden.
Meine konkrete Frage ist schon auch, wie geht man mit dem um? Also diese Diskurse, die dann geführt werden, machen es ja dann oft schwierig, weil alles, was man dann sagt, auch irgendwie in dem Sinne interpretiert werden kann, ne? Also wenn ich jetzt als weißer Mann darf ich in dem Diskurs vielleicht sowieso schon nichts sagen und es wird schwierig, ne? Wie setzt man sich damit auseinander?
Also ich möchte gern das, was Sie jetzt sagen, noch mal ein bisschen ausführen und dann die Position der Aufklärung skizzieren, wie man im Rahmen der Aufklärung gegen Diskriminierung und Unterdrückung argumentiert, damit das mal klar wird. Also man hat im Rahmen der Woke-Debatten sehr schnell das Argument, dass man zum Beispiel als alter weißer Mann bei der Diskriminierung, die Frauen oder farbige Menschen erleiden, gar nicht mitreden kann, weil man die Opferperspektive gar nicht aus eigenem Erleben kennt. Da gibt es eine eigene philosophische Disziplin oder Subdisziplin, das nennt sich Standpoint Epistemology. Das heißt, da können Personen gewisse Erfahrungen und Einsichten in die Welt machen, die erkenntnistheoretisch wertig sind und die anderen Menschen, weil sie einen anderen biografischen Hintergrund haben, verwehrt bleiben. Das ist gerade vor Gericht eine sehr kitzlige Angelegenheit. Ja? Also wenn man sozusagen aus der subjektiven Wahrnehmung heraus erkenntnistheoretisch objektiven Status beansprucht. Da muss man sehr, sehr genau aufpassen. Natürlich gibt es Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, die eine Frau macht, die ich nie gemacht habe als Mann. Natürlich gibt es Diskriminierungserfahrungen, die farbige Menschen vielleicht gemacht haben oder sicher gemacht haben, die ich als weißer Niederbayer nie gemacht habe. Aber daraus folgt nicht, dass man nicht für alle zugänglich darüber reden und die bewerten kann, bewerten moralisch und gerechtigkeitsphilosophisch einschätzen kann. Gegen die Diskriminierung über diese Gruppenzugehörigkeit zu argumentieren, da macht es die Aufklärung anders. Die Aufklärung hat das Konzept der Menschenwürde. Jeder Mensch, egal welche Hautfarbe das er hat, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, welches Geschlecht, welche sexuelle Orientierung, was auch immer, hat Würde. Heißt, hat den Anspruch, durch die individuellen Schutzrechte, die den Würdegedanken ausmachen oder ausbuchstabieren, Recht auf freie Lebensgestaltung, Recht auf Meinungsfreiheit, Schutz vor Diskriminierung, Recht auf freie Berufswahl und so weiter. Darauf hat jeder Mensch ein Recht. Und das ist der Argumentationsansatz der Aufklärung. Wenn wir jetzt sagen, du bist Mitglied der Gruppe Schwarz, Frau, lesbisch, folglich hast du moralischen Status X. Das ist das Gegenmodell zu diesem individualistischen Würdeansatz. Damit handeln wir uns viele Probleme ein. Jetzt sind wir bei der in sogenannten Identitätspolitik. Sind denn diese Gruppen, die man hier identifiziert, tatsächlich so homogen? Haben alle schwarzen, lesbischen Frauen die gleichen Erfahrungen gemacht? Haben die alle die gleichen Moralvorstellungen? Haben die alle die gleiche Idee, wie man gegen Diskriminierung vorgehen sollte? Ich glaube nicht. Also letztlich, wenn man das zu Ende denkt, sind wir wieder da, wo die Aufklärung schon immer war. Jeder von uns ist eine Gruppe, die es zu schützen gilt und die den gleichen Anspruch auf Würde, auf die individuellen Schutzrechte hat. Was machen wir mit jemandem, der Teil einer Gruppe ist, einer diskriminierten Gruppe, aber aus der Gruppe ausbricht, der sich gegen die Gruppenmeinung stellt? Hat die Gruppe dann das Recht, ihn wieder auf Gruppenkonsens einzunorden? Dann, spätestens dann wird die Frage interessant, hat hier der Einzelne Vorfahrt vor der Gruppe oder hat die Gruppe das Recht, den Einzelnen wieder einzunorden? Und das ist der Punkt, an dem Aufklärung und Woke sich widersprechen. Die Aufklärung sagt, im Zweifelsfall hat der Einzelne Vorfahrt vor der Gruppe. Die wichtigste Einheit in Moral und Gerechtigkeit ist die einzelne Person, egal was sie für eine Hautfarbe, für eine Haarfarbe, für eine Augenfarbe, für eine sexuelle Orientierung hat. Der Ansatz der Critical Studies, Woke, ist ein anderer. Am wichtigsten sind diese Opfergruppen. Gesellschaft ist so eine Hierarchie von unterschiedlich stark oder vielfältig diskriminierten Personengruppen. Und das ist der Ansatz, um Antidiskriminierungsmaßnahmen abzuleiten.
Ist Ihrer Einschätzung nach innerhalb der Gruppen, die Critical Studies betreiben, der Diskurs auch auf dieser Ebene, das bis hinunter zu den philosophischen Fragen, die dem zugrunde liegen, gefragt wird? Oder passiert das eher an der Oberfläche?
Ja, ich habe vorhin unterschieden zwischen dem Woke-Phänomen, das ist so die gesellschaftliche Argumentationsebene. Da geht es oft sehr holzschnittartig und grob zu. Ja, bei den Critical Studies, die akademische Disziplin, da gibt es paradigmatische Denker oder Werke, die tatsächlich diesen Gruppenansatz als Alternative zur Aufklärung ausarbeiten möchten und sich bewusst als Alternative zur Aufklärung positionieren. Ein Denker, den man bei uns gar nicht so gut kennt, der in den USA, aber gerade im Rahmen der Critical Studies sehr einflussreich war, er ist leider gestorben, ist Charles Mills. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Racial Contract. Das klassische Modell, um zu einer Gerechtigkeitstheorie zu kommen im Rahmen der Aufklärung, ist der Gesellschaftsvertrag, The Social Contract. Also der Titel ist schon bewusst gewählt, The Racial Contract. Wie kommt es dazu? Mill vertritt darin die These, dass die Aufklärung mit ihr der Gedanke des Gesellschaftsvertrages ein rassistisches Unterdrückungsprojekt ist. Was heißt es? Also, der Gesellschaftsvertrag als Gedankenexperiment funktioniert so. Stellen wir uns mal vor, alle Menschen versammeln sich ohne Gewaltandrohung, Erpressung, Drohung und so weiter auf einer grünen Wiese und handeln unter halbwegs fairen Bedingungen aus, nach welchen Spielregeln sie in Zukunft zusammenarbeiten wollen. So kommen wir zu einer Gerechtigkeitskonzeption. Ja. Mills hat das anders gesehen. Er hat gesagt, unsere Gesellschaft ist am besten dadurch zu erklären, dass wir ein Unterdrückungsprojekt haben. Nämlich die Aufklärung hat zwar gesagt, der Mensch ist vernunftbegabt, der Mensch ist würdebegabt und so weiter, hat aber implizit wurden darunter dann immer weiße Männer verstanden. Das Ganze war ein Projekt, mit dem gezielt der nicht weiße Teil der Erdbevölkerung unterdrückt werden sollte. Er argumentiert gar nicht so ungeschickt für diese Sache. Also Kant hat Vorlesungen zur Rassenlehre gehalten, einer der Philosophen, die gemeinhin als Väter der Aufklärung bezeichnet werden. Meiner Ansicht nach ist er weit weniger wichtig als andere Philosophen. Thomas Jefferson und viele andere Verfassungsväter der USA waren tatsächlich Sklavenhalter. John Locke, einer der geistigen Väter des Liberalismus, hat Geld mit dem Sklavenhandel verdient. Aber daraus jetzt abzuleiten, dass die Aufklärung insgesamt oder die Idee des Gesellschaftsvertrages dazu führen sollte, dass wir Strukturen haben, die systematisch Weiße bevorzugen und alle anderen Menschen sozusagen zur Unterdrückung, Diskriminierung und Abschuss freigeben. Da muss man schon sehr, sehr überzeugend argumentieren, um mich davon zu überzeugen. Aber daher kommt es. Und jetzt, anders gesagt, die Antwort auf die Aufklärung sehen diese Denker darin, dass man erstmal eine Bestandsaufnahme macht. Wer sind denn die Gruppen der Benachteiligten? Und dass man dann versucht, den Gesellschaftsvertrag nicht so zu verstehen, dass Leute, die alle gleichberechtigt sind, sich auf der grünen Wiese treffen und von da aus über Gerechtigkeitskriterien argumentieren, sondern dass man die Diskriminierten mit auf die Wiese holt und das Gerechtigkeitskonzept, das da beschlossen wird, muss die Diskriminierung der Vergangenheit ausgleichen. Also eine woke Galionsfigur, Ibram X. Kendi, sagt es so: Diskriminierung aus der Vergangenheit muss durch zukünftige Diskriminierung kompensiert werden. Die plädieren also für eine tatsächlich juristisch verankerte Ungleichbehandlung von gewissen Bevölkerungsgruppen, die es in der Vergangenheit besser hatten. Das kann relativ sanfte Formen annehmen, wie Affirmative Action, über die man auch diskutieren kann, also dass gewisse Bevölkerungsgruppen bei Zulassung zu gewissen Berufen oder im Bildungssystem bevorzugt werden. Kann aber auch härtere Positionen annehmen, dass ein Reparationsausgleich der weißen US-Bevölkerung gegenüber der farbigen US-Bevölkerung gefordert wird. Da kommt dann sozusagen ein Rechtssystem raus, das per se zwischen Gruppen unterscheidet und das ist mit der Aufklärung dann nicht mehr kompatibel. Aber das war jetzt ein langer Vortrag von mir.
Ja, aber sehr interessant. Ich finde auch, ich stelle mir die Frage bei Affirmative Action, da kann man dafür argumentieren, dass Zum Beispiel ist ja ein ähnliches Thema zu sagen, wir machen eine Quote für Frauen in Führungspositionen oder ähnliches. Ist ja auch sehr wünschenswert, dass es da ausgeglichener wird. Andererseits kann es ja auch gute Gründe geben, warum Frauen vielleicht andere Berufe ergreifen oder Motivation haben, vielleicht für andere Dinge, wo ich sagen würde, es darf ja auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen geben. Es wäre jetzt ja auch nicht schön, wenn wir vorschreiben, ja, es muss alles gleich sein, sondern Individualität, jeder kann ja für sich entscheiden. Und gleichzeitig kann es ja dann auch dazu führen, dass man dann eben nicht mehr die bestqualifizierte Person, nimmt, sondern die Person, die einfach bestimmten Kriterien dann entspricht, was ja auch wiederum schwierig sein kann. Ne? Also so ein Stück weit kann man versuchen, da mehr Gerechtigkeit herzustellen. Also ich überlege gerade, wenn wir zum Beispiel auch für unseren Podcast Gesprächspartner suchen, dann ist unser Kriterium erstmal, hat jemand was zu sagen. Und natürlich hätten wir gerne mehr Frauen auch als Gesprächsteilnehmer. Aber unser Kriterium wäre jetzt nicht, wir fragen jetzt eine Frau an, weil sie eine Frau ist, sondern wir fragen die Frauen an, weil die auch was zu sagen haben. Es gibt Gründe, warum Frauen vielleicht weniger in Podcasts auftreten oder zu Wort kommen, weil sie vielleicht sich weniger trauen, dort was zu sagen oder das Gefühl haben, vielleicht sind sie da gar nicht so kompetent, vielleicht auch ihre Fähigkeiten weniger nach außen tragen. Das sind viele Gründe, aber ich fände es schwierig zu sagen, oh, wir fragen jetzt eine Frau an, weil sie eine Frau ist. Wenn wir eine Frau anfragen, dann sicher, weil sie kompetent ist. Und es gibt genug kompetente Frauen, es ist nur ein bisschen nur schwieriger zu finden vielleicht als die Männer. Das ist vielleicht eher das Problem. Und das ist
Ja.
so ein bisschen die Schwierigkeit, wie schafft man es mit so einer Quote? Ich habe noch eine kurze Anekdote dazu. Ich habe, und das ist eine erfreuliche Anekdote, ich habe vom Gleichstellungsreferat der Uni Zürich habe ich mal ein Stipendium bekommen. Die sind eigentlich dafür da, um die Frauen zu unterstützen, aber die haben mich als Mann natürlich nicht diskriminiert und haben mir ein schönes Auslandsmentorat bezahlt. Das fand ich toll.
Ich hatte ein DFG-Habilitationsstipendium, das war in erster Linie für Frauen und Menschen mit Behinderung ausgeschrieben.
Genau.
Das ist so lange her, da darf man es sagen. Aber ich bin jetzt froh, dass Sie den Punkt so offen angesprochen haben, weil da kriegen Sie diesmal den Shitstorm und nicht ich. Spaß beiseite, was Sie gesagt haben, zeigt genau die auf, wie schwierig das ganze Thema mit Affirmative Action, ausgleichender Gerechtigkeit, Kompensation ist. Grundsätzlich hat auch der an der Aufklärung orientierte liberale Ansatz selbstverständlich den Gedanken des Schadenersatzes, der Wiedergutmachung. Da gibt es auch eine kleine Anekdote. Einer der bekanntesten libertären Denker, also klassisch liberalen Denker, Murray Rothbard, hat mal gesagt, selbstverständlich haben die Indianer Anspruch auf Kompensation. Wir haben ihnen das Land weggenommen, wir haben ihre Leute umgebracht, wir haben alles getan, um ihre Kultur zu zerstören. Und er hat einfach mal ausgerechnet, was gegeben den Wert der Halbinsel Manhattan heute, die Weißen an Kompensation an die Indianerstämme, von denen das weggenommen wurde, zu zahlen hätten. Die USA wären in der Staatspleite. So. Und das ist aber ein Konzept, da muss man dann offen und ehrlich drüber reden. Da habe ich auch als Liberaler volles Verständnis. Schadenersatz. Wer Schaden anrichtet, wer anderen massiven Schaden zufügt, ist schadenersatzpflichtig. Das schließt jetzt nicht aus, dass die Probleme, die Sie bei der Affirmative Action gesehen haben, natürlich gegeben sind. Wer sind denn jetzt wirklich die diskriminierten Gruppen? Wurde jeder, der von diesem affirmativen Ansatz profitiert, wurde der tatsächlich diskriminiert? In Fällen in den USA hat man zudem nach langen Jahren Erfahrung, gibt sehr kluge Leute, die sagen, unterm Strich hat das gar nichts gebracht. Also das ist das pragmatische Argument. Funktioniert das überhaupt? Also ja, man kann Schadenersatzansprüche diskutieren. Ja, man muss die aus meiner Sicht sogar diskutieren. Ob dieser eher vereinfachende identitätspolitische Ansatz, dass man einfach querbeet diskriminierte Gruppen identifiziert und denen mit der Gießkanne gewisse Vorteile verschafft, ob das dann des Rätsels Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Ziemlich genau aus den Gründen, die Sie genannt haben. Da bin ich also bei dem Shitstorm, der jetzt kommt, mit Ihnen im gleichen Boot.
Was machen wir dann in dieser Situation? Weil jetzt haben wir natürlich alle so ein Gerechtigkeitsempfinden. Ich nehme das mal jetzt an, haben vielleicht doch nicht alle. Aber wenn ich sage, okay, Es gibt Missstände in der Gesellschaft, meinetwegen Gleichberechtigung von Mann und Frau, von Rollen, jetzt hier in Deutschland oder in Europa. Weil was in anderen Ländern passiert, da kann ich gar nicht gerade viel zu sagen. Und jetzt ist Affirmative Action ist, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach die Tendenz dahin zu sagen, ich will einen bestimmten Zielwert erreichen. Also jetzt eine Frauenquote in Führungspositionen wäre ja das Beispiel, was wir gerade hatten. Was sind Alternativen, um dahin zu kommen? Und ich nehme an, da gibt es ganz viele, aber das ist auf einem Spektrum. Also ich kann sagen, ich mache gar nichts, Kopf in den Sand, mache einen Vogelstrauß und lasse einfach weiterlaufen. Oder ich sage, okay, ich setze Zielparameter, ich sage 50-50 oder vielleicht auch 60-40, 60 Frauen, 40 Männer, was auch immer ich als Ziel setze. Was gibt es dazwischen für Möglichkeiten? Weil das scheint mir beides keine gute Lösung zu sein.
Also ich würde das eher pragmatisch mittelfristig anpacken. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser klassische affirmative Ansatz, den man zum Beispiel an den US-Universitäten hatte, dass man so ein gewisses Kontingent für Menschen einer gewissen Hautfarbe reserviert hat und die Zulassungskriterien für diese Personengruppe weiter unten angesetzt hat, das hat letztlich zu keinen guten Ergebnissen geführt, diesen empirischen Untersuchungen, glaube ich. Mein Ansatz wäre genau der Ansatz der Aufklärung, nämlich die Menschenwürde ernst zu nehmen und zu schauen, ab wann werden denn Leute in ihren Individualrechten auf freie Entfaltung der Persönlichkeit schon eingebremst bei uns. Wir müssen also am Anfang der Entwicklung einsetzen und dafür sorgen, dass jetzt Buben und Mädchen, weiße Personen, farbige Personen nicht diskriminiert werden. Das fängt meinetwegen mit einer kritischen Betrachtung im Kindergarten an, über unser Schulsystem, über unser Ausbildungssystem, über das Universitätssystem. Das wird über Nacht nicht zu einer explosionsartigen Verbesserung führen. Wenn es aber so ist, dass hier sich langfristig Defizite aufgebaut haben, dann müssen wir die Defizite an der Wurzel packen und müssen wirklich mal überlegen, was heißt es, Männer und Frauen gleichberechtigt zu behandeln. Das heißt nicht, dass die Ergebnisse gleich sein werden. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Blessing. Es kann durchaus sein, dass wir dann irgendwann mal eine Statistik haben, dass selbst bei gleichen Entwicklungsmöglichkeiten Frauen in eine Entwicklungsrichtung tendieren, statistisch gesehen, Männer in eine andere, was weiß ich. Da müssen wir dann akzeptieren, was rauskommt. Aber wir müssen sicherstellen, dass alle die gleichen Chancen haben und die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten. Und da setzen mir viele dieser klassischen Affirmative Action-Modelle einfach zu spät an. Ja, das ist wirklich das Bildungssystem von Anfang an, wo der Hebel in den Spalt gesetzt gehört.
Wo man in unserem Bildungssystem, gerade in Deutschland, ja sieht, dass das Bildungsniveau der Eltern eben einen viel zu großen Einfluss hat und wo wir sehen müssen, wie können wir es schaffen, dass eben da die Bildungschancen eben auch etabliert werden und dass es nachher auch um Leistung gehen darf. Also, dass man nicht sagen muss, ich stelle jetzt jemanden ein, weil er zu einer bestimmten Gruppe gehört, sondern ich finde es gut, wenn Personen gleich qualifiziert sind, dann zu sagen, ich nehme die Person, die zu einer benachteiligten oder potenziell benachteiligten Gruppe gehört, finde ich guten Ansatz. Aber am Ende sollte es trotzdem auch um die Qualifikation gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Personen, die dann einen Vorteil bekommen aufgrund von einer Gruppenzugehörigkeit, sich eben auch nicht wohlfühlen, in eine bestimmte Position zu kommen, nur weil sie einer bestimmten Gruppe angehören.
Niemand hört gern das Argument, sie wäre die Alibi-Frau. Also ich habe 30 Jahre als
Genau.
Unternehmensberater gearbeitet, ich habe sehr viele weibliche Führungskräfte coachen dürfen und das habe ich immer wieder gehört, dass die so, die waren sich nie richtig sicher, bin ich da jetzt auf dieser Position gelandet, weil ich eine Frau bin oder einfach, weil ich einen guten Job mache. Ich kann Sie beruhigen, die allermeisten sind da wirklich einfach aufgrund ihrer Qualifikation gelandet, aus einem ganz einfachen Grund. Die Anforderungen an Führungskräfte, gerade in großen, in global agierenden Unternehmen, haben in den letzten 2 Jahrzehnten so massiv zugenommen, dass die jede Person nehmen, die den Job bereit ist zu machen und die das halbwegs gut hinkriegt. Ich habe andersrum gesagt, sehr viele Leute vor mir sitzen gehabt, die gesagt haben, du Andreas, hilf mir, wie kann ich argumentieren, sodass ich weiter auf der Stelle, wo ich jetzt bin, bleiben kann. Da gefällt es mir, meine Kollegen sind schön, die Aufgaben sind interessant und spannend, aber die wollen mich eins weiter nach oben befördern. Und da muss ich Dinge machen, die ich nicht so gern mache. Ständig auf Reisen sein, Präsentationen vor 3 verschiedenen Kulturen, in 4 verschiedenen Sprachen halten. Also da greift dann schon auch der Markt, also der letztlich Kompetenz dahin bringt, wo sie hingehört.
Und die Frauen machen im Schnitt ja auch die besseren Schul- und Universitätsabschlüsse. Es sollte sich dann auch irgendwann durchsetzen.
Ja, also ich bin dafür, ich bin selbstverständlich für als klassisch Liberaler bin ich selbstverständlich für Gleichberechtigung aller Personen. Von klein auf, schon von den ersten Phasen, müssen wir heute unser Bildungssystem durchleuchten, was da los ist. Also auch noch eine kleine Anekdote. Wir hatten Klassenstärken von 45 bis 50 Leuten auf der katholischen Knabenvolksschule in Simbach am Inn, die ich besucht habe. Das war Mitte, Ende der 60er Jahre. Wir hatten eine katholische Mädchenvolksschule und wir hatten eine dritte Volksschule in einer Stadt mit 8.000 oder 9.000 Einwohnern. Das war die evangelische Volksschule. Da durften nur Buben und Mädel aber zusammen unterrichtet werden. Das war die Heiden. Das waren die Heiden. Da war es eh schon wurscht, hat man vermutlich gedacht. Also, ja, Sie lachen jetzt beide. Das sieht man im Podcast nicht, aber wir sind ja hier auf Zoom. Sowas haben wir überwunden und es ist gut, dass wir sowas überwunden haben. Und da müssen wir weitermachen. Immer wieder unser eigenes Bildungssystem. Ich bin ja als Privatdozent natürlich auch an einer Position im Bildungssystem, die es mir ermöglicht, jede Generation von Abiturienten live miterleben zu dürfen. Und wir haben hohen, hohen Handlungsbedarf in unserem Bildungssystem. Sowohl beim Thema Gleichberechtigung vielleicht jetzt gar nicht mehr so stark, aber beim Thema Qualität, da müssen wir wieder ganz stark nach oben uns bewegen und zwar alle miteinander. Egal ob Mann, Frau, Bub, Mädel, Schwarz, Weiß, sexuelle Orientierung, was auch immer. Das ist das dominante Problem, das wir haben.
Ja, das ist die Frage unseres Bildungssystems und das sind wir auch schon öfter in unserem Podcast, ist uns das Thema über den Weg gelaufen und zwar bis runter schon zur Kindergartenstufe, wo es um das Philosophieren mit Kindern ging. Das als Ansatz, dass man das wirklich mit den Kindern sie ernst nimmt. Und da sehe ich dann aber auch so zwei kleine Figürchen auf meiner Schulter. Die eine ist davon begeistert. Ich habe auch Kinder, auch die sind jetzt aus dem Kindergartenalter raus, aber mit Kindern zu diskutieren und sie ernst zu nehmen, das kann sehr bereichernd sein. Heißt aber natürlich nicht gleich, dass man die Haltungen und die Weltanschauung, vielleicht die Epistemologien von Kindergartenkindern gleichsetzt mit denen von Leuten, die an der Hochschule arbeiten, deren Beruf das ist. Also da ist auch wieder ein Spektrum vom Kindergarten und das umspannt das gesamte Bildungssystem, primär, sekundär und dann tertiär an der Hochschule. Wo kommt da heutzutage überhaupt die Aufklärung rein? Das ist vielleicht noch eine ganz andere Diskussion, aber Philosophie hatte ich als Fach nicht. Ich weiß noch, ich hatte politische Bildung, aber ich weiß nicht, also vielleicht liegt es an mir, da ist gar nichts hängen geblieben, ist abgeperlt im Religions- und Ethikunterricht. Da musste ich immer aktiv dagegen kämpfen, dass ich eingeschlafen bin. Also ich beziehe das jetzt mal auf mich und argumentiere positiv. Vielleicht gibt es da gute Ansätze und es hat bei mir einfach nicht funktioniert. Aber vielleicht auch einfach nach dem Bildungssystem, weil mittlerweile interessieren mich diese Sachen. Und im Podcast reden wir da oft drüber und sowas. Aber da bin ich mir nicht sicher, was im Schulsystem passiert ist davon oder was ich davon jetzt auf meine jetzige Haltung, auf meine Bildung im Schulsystem, die ich durchlaufen habe, zurückführen kann. Haben Sie, um mal wieder eine konkrete Frage zu stellen und aufzuhören zu schwadronieren, haben Sie konkrete Vorstellungen davon, was es für das Bildungssystem bräuchte oder wo die Hauptansatzpunkte wären, um aufklärerische Bildung zu betreiben im Schulsystem?
Ja, habe ich. Also es ist immer gefährlich, mir so Fragen zu stellen, weil ich habe zu vielen Dingen eine eigene Meinung. Ich habe mit meiner Co-Autorin Judith Fessler den zweiten Band Dossier Verschwörungstheorie verfasst. Und da haben wir im Schlusskapitel gehen wir genau auf diese Frage ein. Was kann man tun, damit weniger Leute absurde Verschwörungstheorien oder seltsame esoterische Konzeptionen glauben? Und eine von drei Antworten bezieht sich tatsächlich auf unser Bildungssystem. Und da sehe ich großen inhaltlichen Reformbedarf. Und wir plädieren von der ersten Klasse an für die Einführung eines Faches, das haben wir genannt, rational denken, entscheiden und handeln. Weg mit dem Religionsunterricht, weg mit dem Ethikunterricht, her mit dem Fach rational denken, entscheiden und handeln. Worum geht's da? Bei rational denken geht es um die Logik. Was ist ein gutes Argument? Was ist ein schlechtes Argument? Woran erkenne ich gute Argumente? Da geht es nicht nur um Logik, da geht es auch schon um so Wahrscheinlichkeitsüberlegungen. Woran erkenne ich ein gutes statistisches Argument? Wie vermeide ich, dass ich auf statistische Fehlschlüsse reinfalle? Das kann man alles sehr alltagsnah gestalten. Die Literatur dazu gibt es. Wenn ich meine gedankliche Klarheit habe, und da gehört auch dazu, dass man lernt, sich vor schlechten Argumenten zu schützen, also Manipulationstaktiken zu erkennen und nicht selber drauf reinzufallen, dann kommt nach diesem rationalen Denken die zweite Stufe, rational entscheiden. Wie kann ich das, was ich jetzt erkannt habe, in möglichst gute Entscheidungen umzusetzen? Entscheidungen für mich und Entscheidungen, die ich zusammen mit einer Gruppe von Menschen fälle. Das lässt sich alles wunderbar in Alltagssituationen, auch der Kinder schon, anknüpfen. Die leben alle in einer Welt, in der sie selber was entscheiden sollten und in der sie in einer Gruppe irgendwas entscheiden müssen. Da haben wir auch eine Disziplin der Philosophie, die uns da helfen kann, die rationale Entscheidungstheorie. Da werden genau diese Fragen untersucht. Welche Schrittfolge führt mich mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer guten Entscheidung? Welche Fragen muss ich systematisch stellen und beantworten, um zu einer möglichst tragfähigen und guten und mit hoher Wahrscheinlichkeit funktionierenden Entscheidung zu kommen? Rational denken, rational entscheiden, rational handeln. Das ist dann der dritte Aspekt. Wie setze ich meine Entscheidung in erfolgreiches Handeln um? Das sind wieder die zwei Ebenen. Worauf kommt es an, wenn ich der einzig Handelnde bin? Und worauf kommt es an, wenn eine Gruppe handelt? Ja, auch da gibt es die rationale Handlungstheorie als Disziplin aus der Philosophie. Und das wäre meine Antwort auf die Frage nach der inhaltlichen Reformbedürftigkeit unseres Schulsystems. Sowas fehlt uns.
Und eine Nachfrage dazu, vielleicht
Ja,
ganz kurz, wenn ich darf.
gerne. Auch zwei.
Also es ist die Frage nach der Gewichtung, weil es gibt ja auch viel Forschung dazu, wie kritisches Denken gelehrt und gelernt werden kann. Da habe ich jetzt auch viel drüber gelesen. Und was tatsächlich nicht so viel bringt, ist, wenn man das als einzelne separate Lehrveranstaltung hat, die auch so ein bisschen wie Tupperware eingetuppert wird und dann nie wieder zum Tragen kommt. Und daher die Frage der Gewichtung, wäre es nicht sogar vielleicht wichtiger, das zum Hauptbestandteil der Bildung zu machen und das Fächerwissen eigentlich nur so da, wo nötig, anzuknüpfen?
Also meine Idee als Laie, und da haben Sie wahrscheinlich mehr Informationen als ich, aber meine Idee als Laie und als ehemaliger Schüler wäre, dass man das Fach tatsächlich einführt, um sozusagen das Handwerkszeug anhand von konkreten Beispielen, die alle aus dem Alltag kommen können, aus dem realen Alltag der Schüler, zu unterrichten. Aber da lernt man natürlich Sachen, die man in allen anderen Fächern super anwenden kann und unbedingt braucht. In welchem Fach brauche ich denn logisches Denken? Nicht. Also wichtiger Bestandteil dieses Faches ist natürlich auch, was ist eine wissenschaftliche Theorie? Das ist ein wesentlicher Aspekt, wie wir heute mit der Welt zurechtkommen, Theorie auf ihre Qualität beurteilen zu können. Wie funktionieren Theorien? Wie beurteile ich, ob die Theorie, die mir da jemand erzählt, haltbar ist oder nicht? Das brauche ich in allen Schulfächern. Den Fächerkanon kann man gut beibehalten, aber man kann den auf dieses Zentralfach, rational denken, entscheiden, handeln, sozusagen ein bisschen abstimmen. Dass die Inhalte, die in diesem Fach in reiner Form gelehrt werden, dann erkennbar wieder in Anwendungsfällen in den anderen Schulfächern kommen. Und da hätte man, glaube ich, einige Fliegen mit der gleichen Klappe geschlagen. Ich glaube, dass die Bevölkerung dann tatsächlich eine höhere Resistenz gegen dummes Zeug wie irgendwelche Esoterik-Fantasien oder absurde Verschwörungsmärchen entwickeln würde. Es würde vielen Menschen auch im persönlichen Bereich helfen, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun, für sich selber oder in der Gruppe wichtige Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen. Ich glaube, da sind wir ganz auf der gleichen Linie. Wenn man das klug macht, ist es sozusagen der rote Faden durch das ganze Curriculum durch. Und das wäre auch der Input, den die Aufklärung eigentlich schon immer hätte liefern sollen. Worum geht es denn bei der Aufklärung? Ein selbstbestimmtes Leben führen. Dazu brauche ich die Fähigkeit, rational zu denken, rational zu entscheiden und rational zu handeln.
Das klingt alles sehr richtig, bedingt aber, denke ich, bei so Bildungsreform auch immer so eine Komponente von, das würde enormen Koordinationsbedarf innerhalb der Curricula bedeuten, dass Lehrpersonen miteinander reden, dass sie sich aufeinander beziehen und all das und das dann auch wieder auf die Ausbildung der Lehrpersonen an den pädagogischen Hochschulen und so weiter. Ich denke, das ist ein Weg, der wäre unvermeidbar, wenn man in die Richtung gehen wollte. Und ich erlebe es nur als sehr träges System, wirklich qualitativ etwas zu ändern. Teile von Inhalten in einem Lehrplan zu ändern, das ist das eine, das ist leicht gemacht, da kann man dann ein bisschen in Excel-Tabellen hin und her schieben, aber wirklich von der Art der Bildung, die passiert, einen Paradigmenwechsel zu vollführen im Bildungssystem, ist eine große Aufgabe. Aber auch da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über Reformpädagogiken, und es gibt Ansätze, gerade auf Länderebene mit Modellschulen und sowas. Es gibt ja Ansätze, so Dinge auszuprobieren. Da hapert es dann nur dran, das in die Breite zu tragen.
Also da bin ich ganz bei Ihnen. Wie gesagt, ich war 30 Jahre Unternehmensberater. Ich weiß, wie schwierig das ist, bloß eine Abteilung umzustrukturieren. Und wenn wir hier von sowas wie dem bayerischen Bildungssystem reden, dann weiß ich auch, was da auf uns warten würde. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der erste Schritt zu einer Verbesserung ist mal eine klare Konzeption, wo man ansetzen möchte oder müsste. Und ich glaube, das mit dem rational Denken, Entscheiden und Handeln hat schon einen gewissen Charme. Also ich habe noch keinen getroffen, der sagt, sowas brauchen die Kinder und die Jugendlichen nicht. Wir haben direkte Anbindung an das Menschheitsprojekt der Aufklärung, auch an unsere Verfassung. Jemand, der das Potenzial, das ihm die individuellen Freiheitsrechte bieten, damit er seine Würde entfalten kann, der braucht diese Fähigkeiten, rational denken, entscheiden, handeln. Also rein theoretisch sind wenig Widerstände zu erwarten, außer von den üblichen Verdächtigen wie den Religionen. Also die werden natürlich sich mit Händen und Füßen daran festhalten, dass man eher mehr Religionsunterricht braucht als weniger. Mein Vorschlag wäre, dieses neue Fach auf Kosten des Religionsunterrichts einzuführen und Religionsunterricht, genau wie Ethikunterricht, herauszukegeln aus den Schulen. Ethik hätte den Platz bei rational entscheiden und handeln als Subdisziplin. Aber ist für sich genommen genau das Problem, das Sie angesprochen haben, hat der Ethikunterricht, meiner Ansicht nach. Das ist so ein Anhängsel ans Gesamtgeschehen, irgendwie so ein sekundär wichtiges Anhängsel. Das macht man, weil man nicht Religion machen möchte, aber so richtig die entscheidenden Sachen passieren am Gymnasium oder auf der Schule woanders. Das ist eigentlich der Fehler bei der Sache. Also theoretisch sind wir voll einer Meinung, würde ich sagen. Wir sind uns auch einig, dass das ein sehr langer und steiniger Weg wird, das umzusetzen. Aber da ich grundsätzlich optimistisch veranlagt bin, glaube ich, könnte man es irgendwie hinkriegen. Unser Schulsystem hat sich ja auch im Lauf der Jahrzehnte deutlich verbessert. Im Moment, wie der DAX, geht es ein bisschen nach unten. Oder wie jeder Aktienindex gibt es Phasen, wo es nach oben geht, wo es mal wieder nach unten geht. Aber mittel- und langfristig, glaube ich, schaffen wir es irgendwie, das wieder nach oben zu kriegen.
Ja, das ist schön, dass Sie zuversichtlich sind. Und ich glaube auch, es sind ja manchmal auch kleine Veränderungen, die dann nachher irgendwie auch den Effekt haben. Und es geht ja um die Richtung, in die wir gehen, und nicht darum, irgendwie das perfekte Schulsystem. Und da hängt ja auch viel von den Qualitäten der Lehrer ab und den Lehrpersonen. Das ist heute ja auch schon so, dass auch manchmal großartiger Unterricht gemacht wird. Und mir ist noch eingefallen, wir hatten auch den Herrn Lind bei uns im Podcast mit dem Thema Moralkompetenz. Da gibt es die Konstanzer Dilemma-Methode zur Förderung von Moralkompetenz. Das wäre auch sowas, was in dieses Fach reingehören würde, in das Entscheiden und Handeln.
Absolut. Also das, was heute unter Ethikunterricht läuft und bei uns in Bayern leider immer oft eher schlecht getarnter Religionsunterricht zu sein scheint, das würde ich genau in dieses Fach rational denken, entscheiden und handeln integrieren. Also rational denken, wie geht man vernünftig an moralische Entscheidungen ran? Wenn ich meine Argumente alle beieinander habe, pro, contra, wie entscheide ich? Und wie setze ich es um? Da kann ich das Fach Ethik super in dieses neue Fach integrieren und sehe auch die Zusammenhänge mit anderen Disziplinen. Und dann bin ich diesen Anhängsel charakterlos. Natürlich ist die Dilemma-Methode, die kenne ich zufällig, wäre gutes didaktisches Vorgehen, dass man die Schüler mit konkreten Dilemmasituationen konfrontiert. Ich habe da relativ viel Erfahrung damit. Wie gesagt, Unternehmensberater, ich habe tatsächlich für gewisse Berufsgruppen sehr viele Seminare gemacht mit genau diesem Inhalt. Wie geht man rational an moralische Dilemmata ran? Ich wurde immer wieder vom Pflegepersonal in Kliniken, in psychiatrischen Kliniken angefordert, um für das Personal, das da einen enormen moralischen Entscheidungsdruck hat, solche Klärungsseminare oder Workshops durchzuführen. Die Leute haben alltäglich einen enormen Entscheidungs- und damit auch einen gewissen Leidensdruck. Wie geht man mit Patienten um, die gewalttätig sind? Wann darf ich den fixieren? Ganz banale Sachen, die man in Büchern zur medizinischen Ethik gar nicht findet. Was mache ich mit jemand, der sich seit 8 Tagen weigert, sich zu waschen oder zu duschen, wenn ich so einen Patienten habe? Darf ich den zwingen, sich zu waschen oder zu duschen? Ja, da habe ich sehr viel über den Klinikalltag gelernt in psychiatrischen Einrichtungen. Und ich habe auch gelernt, mit welchem Engagement Leute, die tatsächlich mit diesen Situationen, mit diesen Dilemmasituationen konfrontiert werden, mit welchem Engagement die da rangehen, auch wenn die nicht an der Universität sind. Einfach weil sie es aus eigenem erleben können. Und das wäre ein Ansatz, dass man das kann man von klein auf mit Kindern und Jugendlichen machen. Auch die haben schon Dilemmasituationen. Da muss man halt die Beispiele aus deren Alltagsleben, Alltagserleben wählen. Dann sind die mit Feuer und Flamme dabei.
Also da habe ich jetzt gerade, als Sie es geschildert haben, genau diese Situation im Kopf gehabt, weil das jemandem zum Waschen zwingen dürfen, können, sollen, lässt sich auch auf Kinder übertragen. Und dann habe ich es versucht zu verallgemeinern vor meinem inneren Auge und habe gedacht, ja, es gibt im Alltag, also sowieso im akademischen Kontext, aber auch im Alltag, genügend Situationen, wo ich diese Fälle oder diese Entscheidungspunkte üben kann.
Eben. Und meine Kritik ist, dass die meisten Leute aus dem Bauch entscheiden. Was wir in unseren Seminaren als Berater immer wieder angeboten haben, die klassischen Entscheidungsmodelle der Moralphilosophie. Die haben wir den Leuten erklärt, an konkreten Beispielen. Also, wie würden ein Pflichtethiker an die Sache rangehen? Wie würden Utilitarist an die Sache rangehen? Wie würden Tugendethiker an die Sache reingehen? Das kann man auch für nicht akademische Teilnehmer super aufbereiten, mit Hilfe von Beispielen, von kurzen theoretischen Einschüben. Meine Erfahrung ist, wenn die Leute mit solchen Situationen ständig konfrontiert werden, dann sind die mit einer Intensität und mit einer Aufgeschlossenheit und mit einem Scharfsinn dabei, der vielen meiner Studenten fehlt, wenn man über abstrakte Situationen im Ethikseminar diskutiert. Und auch wenn man am Ende nicht den Stein der Weisen hat und nicht sagen kann, jetzt habe ich den Schlüssel, um alle meine moralischen Fragen im Alltag innerhalb von 10 Sekunden zu beantworten, aber die Leute erarbeiten sich eine Vorgehensweise, um besser und sozusagen für sich ruhiger und entschlossener mit diesen Situationen umgehen zu können. Und wenn das jetzt für Pflegepersonal in psychiatrischen Kliniken funktioniert, funktioniert das auch für die Schüler. Also man muss ja auch mal von dem Gedanken lösen, dass das alles Disziplinen für Akademiker wären. Das ist ein großer Quatsch.
Ich denke auch auf jeden Fall. Und ganz wichtig dabei auch eben diese Haltungsfrage. Und das ist auch beim kritischen Denken lernen definitiv so. Ich kann das ganze Rüstzeug, das Handwerkszeug wissen. Ich kann Argumentanalyse machen. Ich kann diese ganzen Kompetenzen haben und kann sie nie anwenden. Und erst recht nicht auf meine eigene Argumentation, weil da entscheidet dann der Bauch
Genau.
oder der Confirmation Bias oder welcher auch immer.
Ja.
Und das bedarf eben auch einer Haltungsentwicklung.
Ja, drum so früh wie möglich anfangen. Also ich sage immer, schwimmen muss man früh lernen. Und wenn man schwimmen einmal kann, schwimmt man, wenn man reingeschmissen wird ins Wasser, automatisch. Weil man es kann,
Ja,
dann
das ist ein
geschieht es
gutes Bild.
reflexartig. Und wenn man den ganz jungen Leuten schon beibringt, wie man vernünftig an gewisse Argumente, an Entscheidungssituationen, an Entscheidungsfindung herangeht, dann werden wir garantiert statistisch gesehen einen höheren Prozentsatz in der Bevölkerung haben, die das aus dem Bauch raus tut, wenn die nächste absurde Verschwörungstheorie daherkommt.
Ja, also das Spannende ist, wir sind auch bei vielen Episoden verschiedenen Themen immer wieder zu dem Punkt gekommen, an dem wir auch heute waren. Wir haben jetzt ja einen großen Rundumschlag gemacht von Wokeness, Critical Studies und sind jetzt am Ende auch wieder da gelandet, zu sagen, ja, was braucht es eigentlich in der Schule? Und wir müssen ganz früh anfangen, um wirklich mehr Rationalität in die Welt zu bringen. Schön, war ein super spannendes Gespräch, sehr interessant und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr
Ja,
Ettner.
ich bedanke mich, dass ich in Ihrem Podcast mich äußern durfte und ich habe jede Sekunde genossen.
Super, wir auch.
Vielen Dank, Herr Müller.
War sehr spannend.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.